Was kommt nach dem 100. Geburtstag Sais? Satyajit Salian. Om Sai Ram. Ich bringe liebevolle Grüße und Gebete zu Bhagavans Lotusfüßen dar. Es ist schön, den Saal zu sehen, der wie das Lächeln eines 7-Jährigen mit Zahnlücken aussieht. Es ist sehr schön, nach 5 hektischen Arbeitstagen diese Ruhe zu sehen. Es tut gut, zurückzublicken, durchzuatmen und über die vergangenen Tage nachzudenken, um sich von dem Hochgefühl der 100-Jahr-Feierlichkeiten zu erholen. Ich weiß, dass es einen Entzug gibt, ein Entzugssymptom nach dem Hochgefühl. Ich habe mir die verschiedenen Nachrichtenfeeds und Berichte aus verschiedenen Orten auf der ganzen Welt angesehen, darunter auch aus Puttaparthi. Es scheint eine sehr große Feier gewesen zu sein. Unsere Feier hier war wunderschön. Überall aus Indien und in London habe ich Rückmeldungen erhalten. Auch dort gab es wundervolle Feierlichkeiten. Wir haben den 100. Geburtstag hinter uns gebracht und nach der 100 kommt eine Flaute, weil es ein so großer Meilenstein ist, der gerade hinter uns liegt, dass wir uns plötzlich orientierungslos fühlen. Aus Statistiken ist bekannt, dass die Zahl der Todesfälle nach einem Geburtstag höher ist als die Zahl der Todesfälle vor dem Geburtstag. Es gibt eine Flaute. Wir wissen nicht, in welche Richtung wir gehen wollen. Und genau in diesem Moment müssen wir erkennen, dass 100 eigentlich gar keine so große Zahl ist. Wir kommen zurück zu meinen anderen Thesen, zu dem, was ich schon vor langer Zeit während des regionalen Gipfeltreffens in den Poconos Mountains vorgeschlagen hatte. Ist 100 im großen Ganzen wirklich von Bedeutung? Wer ist Sai? Wer ist dieser göttliche Meister? Woher wissen wir, dass er immer bei uns ist? Gestern hatte ich meine Rede beendet und mit jenem Vorfall am 86. Geburtstag von Swami abgeschlossen, dem ersten Geburtstag, nachdem er seine irdische Hüllen verlassen hatte. Und ich sprach darüber, wie ich diese Vision von Swami hatte, einen Traum von Swami, wie er mir eine Herz-Lungen-Wiederbelebung gab und mich gewissermaßen aus diesem todesähnlichen Leben der Trauer befreite. Und der Grund, warum dieser Traum eine solche Wirkung auf mich hatte, war, dass er alle Lebenserfahrungen in meinem Leben geheilt hat. Das hat er, wie es bei jedem von uns der Fall ist. Und diese Heilung, die so akribisch erfolgt ist, dass, wenn wir schließlich in der Reflexion sitzen, wenn wir sitzen und unseren Atem beobachten können, das Soham-Mantra praktizieren, den Atem beim Ein- und Ausatmen beobachten, wenn sich der Geist beruhigt und man spürt, wie die gesamte Vergangenheit wieder zusammenfließt, dann wird einem klar, dass er jede einzelne Erfahrung in meinem Leben komponiert hat. Denn an jenem Tag, sobald ich aus diesem Schlaf mit diesem Traum erwacht war, völlig erschüttert von dem, was ich gesehen hatte, von diesem Traum, in dem Swami eine Auferstehung vollbrachte, ging ich hin und erzählte es meinem Freund, erzählte es einem Bruder von mir, der bei uns war. Ich sagte ihm, ich weiß nicht, Mann, ich hatte einen sehr seltsamen Traum, in dem ich Swami sah und Swami eine Auferstehung vollbrachte. Ich weiß nicht, ob Swami eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführte. Ich weiß nicht, ob er andeuten wollte, dass ich einen Herzinfarkt bekommen würde oder ob ich fitter werden sollte und all diese Dinge. Die Verwirrung war sofort da. Doch im nächsten Moment erinnerte sich mein Geist an ein Ereignis 4 Jahre zuvor, im Jahr 2007, als wir aus Vrindavan zurückgekehrt waren. Wir waren gegen 10 oder 11 Uhr in Vrindavan losgefahren. Wir waren losgefahren und hatten einen Zwischenstopp eingelegt. Und dann kamen wir gegen 15 Uhr in Pathi an und es war extrem heiß. Ich glaube, es war wahrscheinlich 2008. Und Swami war zurückgekommen. Es war sehr, sehr heiß. Ich erinnere mich, wie Swami aus dem Auto stieg, in der Kulwant Hall Arati entgegennahm und sich dann wieder ins Auto setzte und wir fuhren zum Chayobandir und Swami war erschöpft, was verständlich war. Und Swami sagte, ich werde mich ausruhen. Sag ihnen, sie sollen Arati ausführen. Ich werde heute nicht zum Bhajan singen kommen. Also rief ich den Bruder an, der dafür zuständig war, und sagte, weißt du, Swami wird heute nicht zum Darshan kommen. Bitte führt Arati gleich nach dem Bhajans aus. Und ich besorgte schnell das Zimmer. Ich war schnell nach oben gegangen, hatte das Zimmer hergerichtet, kam wieder herunter, nahm Swamis Rollstuhl und fuhr mit dem Aufzug nach oben. Und Swami ruhte sich auf dem Bett aus. Und Swami sagte, ruh dich auch aus, du musst auch müde sein. Also holte ich meine Matratze, legte sie zu Boden und legte mich hin. Die Klimaanlage hatte noch nicht angefangen zu laufen. Es war immer noch drückend heiß in Swamis Zimmer. Ich möchte, dass ihr euch dieses wunderschöne Zimmer von Swami vorstellt, mit einem großen, schönen Kingsize-Holzbett in der Mitte. Das Bett ist, wisst ihr, jedes Bett ist groß für Swami, aber dieses Bett war wirklich riesig. Und Swami hatte sich in einer Ecke des Bettes zusammengerollt, der kleine Swami, immer auf einer Seite. Er lag zusammengerollt auf dem Bett. Am westlichen Fenster ging gerade die Sonne unter. Es war 3 Uhr und es war glühend heiß. Obwohl die Vorhänge zugezogen waren, konnten wir die Hitze der Sonne spüren, die von der Seite der Sarvadharma Stupa kam. Ich möchte, dass ihr euch das Ganze vorstellt. Und das war die Szene. Und in dieser Hitze legte ich mich hin und schlief wieder ein, genau wie ich 2 Minuten lang neben diesem Yajurmandir-Stuhl geschlafen hatte. Und als ich diese Vision sah, fiel ich in denselben Schlaf wie hier. Und während ich schlief, sah ich plötzlich Mutter Eswarama zu Swamis Füßen stehen und ich konnte das Gespräch zwischen Swami und Mutter Eswarama mitverfolgen. Ich könnte hören, worüber sie sprachen, wisst ihr, sie sagten, Chala, Santosham, Swami, Swami, Allavunaru. Und wie die Mutter Swami liebevoll fragte, Chala, Bavo, Nano, Nu, Endo, Kochafu? Warum bist du gekommen? Weißt du, mir geht es gut, Swami. Ich sehe, dass sich die Jungs alle gut um dich kümmern. All diese Gespräche fanden zwischen ihnen statt und der Traum verblasste. Ich öffnete meine Augen und lag im Bett und genoss den Traum. Ich genoss einfach diese Erfahrung, den Traum von Mutter Eswarama, an demselben Ort gehabt zu haben, dieselbe Hitze der Sonne im Traum. Dieses Licht, das ätherische Licht der Sonne, das durch die Vorhänge hereinfiel, und in diesem ätherischen Licht hatte ich Mutter Eswarama in derselben Hitze gesehen. Selbst im Traum spürte ich diese Hitze. So war die Erfahrung, aber es war ein Traum. Und ich öffnete meine Augen und genoss es für ein paar Sekunden. Und dann schaute ich einfach nach oben. Ich lag auf meinem Bett. Ich schaute auf. Ich weiß, dass Swamis Bett dort oben steht. Ich schaute zu Swami hoch. Swami hatte seine Decke zurückgeschlagen und schaut mich an. Und ich stand auf. Ich sprang auf. Ich sprang aus meinem Bett und sagte, Swami, ich hatte Amas Darshan. Das ist es, was ich dich frage. Er sagte, das Wort, das er benutzte, war Pacha, Pacha. Ist ein Wort, das man verwenden kann, aber ich sagte, Swami, nein, Swami, ich habe eine grüne Bluse und einen gelben Sari gesehen. Swami sagte, beide werden Pacha genannt. Das eine bedeutet das Blatt Pacha, das andere nennt man Kurkuma Pacha. Pacha ist ein gängiges Wort. Er hatte diese Verwirrung gestiftet und bestätigte mir, ja, Mutter Eswarama ist gekommen. Die fortdauernde Beziehung zur Mutter. Und dann redete er noch lange weiter, wisst ihr, wie sie immer wieder zurückkehrt, wie ihre Liebe so ist, dass sie weiterhin an den Körper gebunden ist und sie immer wieder kommt. Und für mich wurde das zu so einem verankerten Moment. Also Pacha ist ein Wort, Pacha ist ein Wort für grün. Aber in Telugu ist es ein anderes Wort. Wenn man Akupacha sagt, bedeutet das das Grün des Blattes. Aber man kann auch Pasupa, Pasupu-Pacher sagen. Pasupu ist Kurkuma. Es ist das Grün des Kurkuma, das eigentlich gelb ist. Wenn wir also Pasupacher sagen, ist es gelb, und wenn man Akupacher sagt, ist es grün. Es ist also ein gängiges Wort, das in diesem Zusammenhang verwendet wird. Aber da ich kein Telugu kannte, sagte ich, weil Swami Pacher sagte, ich kenne Pacher nur als grün. Aber ich hatte Mutter Iswarama mit einem gelben Sari und einer grünen Bluse gesehen. Und Swami stellte klar, Randitki Pachandaro, für beide, denn so konnte ich klären, dass Swami mit beiden Wörtern bestätigt hat, ja, sie trug gelb und grün. Für mich ist diese Klarstellung so wichtig. Sie hat es in meiner Erinnerung noch mehr verankert, dass ich nicht nur das Richtige gesehen hatte, sondern dass Swami bestätigt hatte, dass es Mutter Iswarama war. Und später in vielen Vorträgen hatte er darüber gesprochen. Er sagte zu den Jungen, dass auch dieser Mann Mutter Iswarama gesehen hat, dass sie immer wiederkommt und so weiter. Für mich war also der entscheidende Punkt im Jahr 2011, nachdem ich diese Vision von Swami hatte, diese Verbindung. Wenn Mutter Iswaramas Liebe zu Swami sie zurückbringen konnte, wie sieht es dann mit Swami selbst aus? Schaut euch nur die Liebe an, die Swami für uns hat. Und was sollte ihn daran hindern, immer wieder zurückzukommen? Das hat für mich die Beständigkeit, Permanenz. Bhagavans gefestigt die Beständigkeit von Bhagavan in unserem Leben. Für mich, ohne diese besondere Erfahrung, war es ein einziger Vorfall, als ich Mutter Iswarama sah. Ich konnte die Bedeutung und die Wichtigkeit dieses Vorfalls zu diesem Zeitpunkt noch nicht einschätzen. Aber das war es. Sonst hätte ich dies nur als einen Traum betrachtet. Aber weil ich die beiden miteinander verband, weil ich diese Verbindung in meinem Kopf herstellen konnte, verschwanden alle Zweifel, alles andere verblasste. Es war eine gelebte Erfahrung für mich. Ich denke, das ist das Wichtige, was ich hier zu vermitteln versuche. Jeder einzelne Aspekt unseres Lebens, liebe Brüder und Schwestern, wurde von Swami gestaltet. Und wir müssen uns nur zurücklehnen, nachdenken und die Zusammenhänge erkennen. Diese Reflexion ist notwendig und das ist unsere Sadhana. Wir müssen nicht, wisst ihr, nur das tun, was Swami immer sagt, wisst ihr, Nama Japa und Bhajans, Kirtan und so weiter. Das ist nicht das einzige Sadhana. Das allein reicht nicht aus. Ihr müsst über euch selbst nachdenken. Ihr müsst euch auf euer Soham-Mantra konzentrieren, auf euren Atem. Ihr müsst euch die Zeit nehmen, den Geist zu beruhigen, ihn stillzulegen, diesen Affenverstand zum Schweigen zu bringen, damit wir die Verbindung im Leben erkennen können, wo alles miteinander verbunden ist, dass wir alle eins sind. Dieser Aspekt und dieses eine Sadhana haben mir in den letzten Jahren so viel Mut gegeben, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. Aber wer ist Swami? Wer ist dieser 100-jährige Baba für uns? Für mich hatte er begonnen, mich in Richtung Lord Krishna zu lenken. Ich war Anhänger von Lord Rama, denn bevor ich zu Swami kam, hatte ich immer Geschichten über Krishna gehört, dass er sozusagen ein Politiker war, versteht ihr? Ich hatte also nie die ganze Geschichte von Krishna gehört. Ich konnte Krishna nicht verstehen. Die Einfachheit von Rama war größer, die Geradlinigkeit gerade wie ein Pfeil. Rama war für mich der idealere Gott. Und als Swami mich in Kodaikanal gefragt hatte nach diesem Vorfall, bei dem er mir das Taschentuch gegeben hatte und all diese Dinge vor sich gingen, fragte er mich, Kaunsa Pasandhai, Kaun Pasandhai, Rama Pasandhai, Krishna Pasandhai, Rama Akcha Laktahai, Krishna Akcha Laktahai. Wen magst du lieber, Rama oder Krishna? Ich sagte, Swami, Rama. Swami fragte, Krishna Akchanahi Hai. Er fragte, magst du Krishna nicht? Ich sagte Swami Krishna auch, aber Rama Akshayada Pasannathai. Ich sagte ja, Swami, Rama mehr. Und alle Jungen saßen dort und ich saß zu seinen Füßen und er fragte mich, was ist mit Bala Krishna? Was ist mit dem kleinen Krishna? Nun, der kleine Krishna ist unschuldig und niedlich. Und er materialisierte eine ganz winzige silberne Krishna-Statue des krabbelnden Krishna. Weißt du, eine Hand hoch und ein Bein und so weiter. Und er sagte, Raksaktahai. Er drängte mich langsam in Richtung Krishna. Magst du Rama, magst du Krishna, magst du Rama mehr? Magst du nicht? Was ist mit Bala Krishna? Magst du den kleinen Krishna, den winzigen Krishna? Ich sagte, ja, Swami, den winzigen Krishna liebe ich. Und ja, denn der winzige Krishna ist süß, oder? Also sagte ich, ja, Swami. Und dann materialisierte er das und gab es mir, wobei er sagte, okay, das ist der niedliche kleine Krishna für dich. Aber die volle Wirkung von Bhagavan, dass er als ewiger Avatar da ist, wurde mir eines Nachts bewusst. Ich habe das natürlich schon erzählt. Ich möchte, dass es am Tag nach dem 100. Geburtstag erzählt wird, um noch einmal zu verdeutlichen, dass 100 bei Sai unbedeutend ist. Denn er ist die ewige Präsenz. Er ist eine beständige Präsenz, eine fortwährende Präsenz in uns allen. Und in jener Nacht, wahrscheinlich war es während jener Dasara-Nächte, oder ich weiß nicht mehr genau, wann es war, denn die Daten verschmelzen in diesen 13 Jahren. Man hat keine klare Unterscheidung mehr, was wann war, in welchem Monat, in welchem Jahr. Es ist sehr schwer, das aufzuschlüsseln, denn die Erfahrung ist so groß, die Erinnerung daran ist so lebendig, dass die Kalender ihre Bedeutung verlieren. Da lag also Swami, der gebrechliche Swami. Der Körper wurde schwächer. Der Körper durchlief seinen natürlichen Verfall im 83. oder 82. Lebensjahr. Und er brauchte Hilfe, um aufzustehen und sich hinzulegen. Und zu dieser Zeit eines Nachts sah ich ihn im Bett sich hin und her wälzen. Es war gegen 2 Uhr nachts. Und durch dieses Geräusch wachte ich auf und ich hatte solche Angst. Ich lag auf dem Boden. Ich stand auf und sah, wie Sami sich hin und her wälzte. Und ich hielt Swami, ich berührte Swami ganz sanft. Ich wusste nicht, ob ich ihn berühren sollte oder nicht, ihn wecken sollte. Was sollte ich tun? Ich wusste es nicht. Das war das erste Mal, dass ich Swami so sah. Und in dem Moment, als ich ihn berührte, sagte er, hey, hey. Er sagte, oh, nimm es weg, nimm es raus, nimm es raus. Es ist alles voller Blut, Blut, es ist mit Blut bedeckt, voller Blut. Und ich sagte zu Swami, Swami, was ist passiert, Swami? Nichts, da ist kein Blut, Swami. Er sagte, nein, nein, es ist alles Blut, Blut. Und er sagte, heb mich hoch, heb mich hoch. Und dann schob ich langsam nach und nach den Rollstuhl neben das Bett und setzte ihn langsam hinein. Ich habe ihn gerade getötet, ich habe ihn gerade getötet. Ich kann mir nicht erklären, wovon Swami spricht. Er sagt, ich habe ihn gerade getötet, ich habe ihn gerade erst getötet. Das ganze Blut ist auf mich gefallen, das ganze Blut ist auf mich gefallen. Genau, auf Swami, Swami. Er benutzt nie das Wort mich oder ich, er benutzt immer Swami. Das ganze Blut ist heruntergekommen, das ganze Blut ist heruntergekommen. Schau, das Bett ist ganz mit Blut bedeckt. Wechsel es, wechsel es. Ich konnte nicht verstehen, wovon er sprach. Dann schob ich Swami hinein. Er sagte, ich möchte ein Bad nehmen. Und dann beruhigte er sich und sagte, ich habe gerade Ravanasura getötet. Genau, ich habe gerade Ravana getötet und als ich den Pfeil abgeschossen habe, ist das Blut auf mich, auf Swami gespritzt und er hatte das Gefühl, dass er sich wieder frisch machen musste. Ich brauchte Stunden und Tage, um mich danach wieder zu fassen. Wisst ihr, alles, was wir früher sahen, war dieser gebrechliche Swami, der Pflege brauchte, der versorgt werden musste, der beschützt werden musste. Er weckte immer das mütterliche Gefühl in uns allen. Nicht, dass wir uns nicht um ihn kümmern sollten, nein, ich möchte mich besser um ihn kümmern und so weiter. Und ganz plötzlich sieht man diese Vision der Unermesslichkeit von Bhagavans Gegenwart, dass er in diesem kleinen Augenblick die Ewigkeit ist. Er lebt die Ewigkeit im Augenblick. Jeden Augenblick, Moment für Moment, lebt er die Ewigkeit. Und danach ging er ins Badezimmer, machte sich komplett frisch, bekam ein frisches Abhishekam, Duschbad, zog sich um, kam zurück, setzte sich in den Rollstuhl und beaufsichtigte mich beim Wechseln des gesamten Bettlagens. Ich nahm die Decke ab, holte eine frische Decke, er sagte, Tipu. Er sagte, dreh das Bett um. Das war ein riesiges Bett. Ich habe es ganz allein geschoben und gezogen und geschwitzt, war schweißgebadet und ich habe das Bett auf den Kopf gestellt, umgedreht, ein neues Bettlaken draufgelegt, eine neue Decke draufgelegt und dann im Nu war es warm, wunderschön und ruhig. Es war so gegen 4 Uhr morgens und dann ließ er mich Platz nehmen. Und fast eine Stunde lang sprach er über diesen Vorfall, wie Rama Ravana tötete und wie er Lakshmana geschickt hatte, um ihm zuzuhören. Wie großartig Ravana als Jnani war. Er war ein Brahmane und er besaß alles Wissen, aller Arten von Wissen. Er war viel, viel gebildeter, als Rama es je sein konnte. Das hat er gesagt. Rama kannte nur 16. Er aber besaß alle 64 Kalas. Und er hat bei mehreren Gelegenheiten darüber gesprochen. Und all diese Dinge hat er erzählt. Und er erzählte, wie Lakshmana geschickt wurde. All diese Dinge schilderte er. Es war ein Bericht aus erster Hand. Es war so intensiv an diesem Tag. Und für mich begann sich das zu festigen. Für mich war das wie eines der wichtigsten. Ich meine, der Aspekt der Ewigkeitswamis war bis dahin für mich theoretisch. Er ist, wisst ihr, allwissend, allgegenwärtig. Das sind alles Worte, richtig, die wir im Verstand behalten. Wir drehen diese Worte immer wieder im Kopf herum, aber sie haben sich nie im Herzen verankert. Aber dieser Vorfall war so kraftvoll, also mir fehlen die Worte, die Adjektive, um das zu beschreiben. Und das ist die Ewigkeit von Swami, die sich in diesem Moment in meinem Geist verankert hat. Dass 100 eigentlich eine sehr kleine Zahl ist. Und es ist unser kontinuierliches Sadhana, das wichtig ist, damit wir das verstehen können. Und das war eine ständige Frage für mich. Wer, wenn er Swami war, wisst ihr, wir alle haben diese Frage. Was war ich im vorherigen Leben? Wisst ihr, wenn er immer wieder gekommen ist, bin ich dann früher dabei gewesen? Das ist natürlich eine Frage, die in jedem von euch auftaucht. War ich einer dieser Affen im Krieg? War ich eine dieser Gopikas? War ich einer von Krishnas Spielgefährten? War ich im Krieg von Kurukshetra? All diese Fragen tauchen immer wieder auf. Und natürlich war das auch eine der Fragen, die mir durch den Kopf gingen. Wo war ich? Und ich erinnere mich, wisst ihr, da wir ja eine Begebenheit nach der anderen erzählen, nehme ich euch mit zurück zu dem allerersten Tag, an dem ich Swamis Zimmer betrat. Ich war noch Student, es war 1996. Ich war MBA-Student. Swami war zu diesem Zeitpunkt dabei, mich langsam heranzubilden. Arvind hat die Herausforderungen im Wohnheim wunderbar erklärt, wie man einer unter vielen ist. Und dann gibt es dieses Hin und Her unter all den Wohnheimjungen und so weiter. Und in diesem Rahmen musste er einen dieser Jugendlichen auswählen und ihn für eine zukünftige Aufgabe ausbilden, richtig? Und er würde natürlich mehr Chancen geben. Er benutzte das Wort Form Boys. Er gab einigen Jungen, bestimmten Jungen, Chancen. Ich habe gesehen, wie Jungen das missbraucht haben, weil sie dachten, sie seien unantastbar, stünden über den Dingen und haben sich damit ihre eigene Chance zunichte gemacht. Und es gibt einige, die die Bedeutung dessen, was ihnen gegeben wurde, wirklich verstanden und den Erwartungen gerecht wurden. Und es gibt viele junge Leute, die im Puttaparthi geblieben sind und seit Jahren gemeinsam dienen. Und ich wurde zu dieser Zeit geschult. Nun, Swami stand im Wohnheim vor der großen Herausforderung, das auszubalancieren, mit der Eifersucht der anderen Jungen umzugehen. Also, er wollte mich nach Brindavan mitnehmen. Und das war mitten im Semester. Er hatte dem Leiter des Wohnheims gesagt, ich werde diesen Jungen nach Brindavan mitnehmen. Es gab etwas zu tun in Brindavan. Er musste für einen Tag nach Brindavan fahren und er sagte, geh zum Super Speciality Hospital und stell dich dort an die Straße. Ich werde kommen und dich an der Straße abholen, okay? Er will nicht, dass ich vor allen anderen im Auto sitze, um mich zu beschützen, mich vor dem bösen Blick bewahren, gewissermaßen. Denn solange er das Würdigsein der Jungen um ihn herum noch nicht etabliert hat, will er nicht, dass die Leute anfangen, eifersüchtig zu werden. Versteht ihr? Also, und dann ist der Aufbau von Glaubwürdigkeit das zweite Kapitel, von dem er gesprochen hat. Das Durchschmieden und so weiter, das Samskara, das stattfinden muss, dieses Hämmern, dieses Erhitzen von Dingen geschieht innerlich. Aber bis das erledigt ist, ist man immer noch anfällig für Angriffe und den bösen Blick. Deshalb sagt er mir, ich solle dorthin gehen. Also früh am Morgen um 7 Uhr, es war Winter und ich war unterwegs, aufgeregt, total aufgeregt, dass ich die Chance bekommen würde, mit Swami den ganzen Weg nach Brindavan zu fahren. Und Swamis Auto kam, er hielt vor dem Spezialkrankenhaus, ließ mich ins Auto steigen und dann fuhren wir nach Brindavan. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Ich war also nach Brindavan gefahren und zum ersten Mal sagte Swami, Ra Paik Ra, komm ins Zimmer. Und er führte mich in sein eigenes Zimmer, sein Schlafzimmer, und er führte mich herum. Er sagte, das ist mein Zimmer, das ist mein Abstellraum. Und dieser Abstellraum ist voll mit Sachen, die alle an die Devotis verteilt werden sollen. Er öffnete einen großen Schrank und zeigte mir, dass er voller Dotis war. Schöne Seidendotis, Baumwolldotis, Obergewänder und so weiter. Dann schließt er ihn. Er öffnet einen zweiten, der voller verschiedener Arten von Anzügen ist. Weiße Safari-Anzüge, Anzüge in verschiedenen Längen und so weiter, voll mit Anzügen. Er öffnet einen dritten, der vor Saris nur so strotzt. Die Kanchi-Saris, die Banarasi-Saris, die verschiedenen Teile ordentlich gefaltet und aufbewahrt. Übrigens bin ich mittlerweile ein Experte im Öffnen und Falten von Saris geworden, sozusagen, denn das gehört ja zur Ausbildung dazu. Ihr wisst ja, Swami sagt plötzlich, Anchu Chupichu, zeig mir den Saum oder Pai Chuchu Pichu, zeig mir das, was hier kommt. Also wisst ihr, man muss genau wissen, was man ausbreitet und ihm zeigen soll. Und dann sagt er, ich will den Nimali Detishkura. Er sagt, ich will den mit dem Pfau. Also, du musst wissen, wo die mit dem Pfauenbordüre sind. Und du bringst die Pfauenbordüren und so weiter. Und Swami stimmt ihn auf die Hautfarbe der Person ab. Das sollen wir ja nicht wissen, oder? Er wird sagen, Avada Kunchum Teladi Kunchum Nalat Chera Tiskuravalai. Ich meine, sie ist hellhäutig. Ich denke, wir sollten einen dunkleren Sari bringen, oder? Und so in der Art, um diese Kombinationssachen zu erfüllen, gibt es Saris in verschiedenen Farben. Safaris sind nur grau und weiß und grau und schwarz. Hier gibt es nicht allzu viel Farbauswahl. Aber die Saris waren da. Das ist also der dritte Schrank, den er öffnet. Dann kommt er und da ist ein kleiner Schrank. Er öffnet ihn. Da sind nur Dotis drin, seine Gewänder, nicht wahr? Alles, also die meisten Sachen, die großen Dinge in seinem Zimmer sind, alle für die Devotis. Und es gibt eine kleine Sache für ihn. Und dann zeigt er seine Haarbürste. Er bürstet sich die Haare und zeigt es, wisst ihr. Er sagt, so bürste ich mir die Haare. Er hat eine ganz besondere Art zu bürsten. Es ist so, er hebt die Haarbürste hoch, so. Dann steckt er seine Bürste hinein und zieht sie nach unten. Zieht sie hierher und bedeckt seine Haare. Und dann, ist das gut? Also hat er ein paar zusammengebunden, nicht wahr? Und seine Augen funkeln. Also macht er diese Gesichter. Und dann ging er in sein Badezimmer und fing an, mir seine Zahnbürste zu zeigen, sein Rasierzeug, seine Zahnbürste. Es ist wie Haare, nicht wahr? Es sind keine Borsten, keine Plastikborsten. Es war so etwas wie Haare, ganz weich. Das benutze ich. Alles, es ist, als wolle er alles teilen, so in der Art. Und als er dorthin schaute, als wir wieder ins Badezimmer gingen und sich die Haare kämmte, hatte ich einen Geistesblitz. Es war so ein tiefer Geistesblitz. Ich sagte, Swami, warum bin ich so spät gekommen, Swami? Warum bin ich so spät gekommen? Wo war ich all die Jahre? Warum bin ich so spät gekommen? Er sagte, der Zeitpunkt, zu dem du zu mir gekommen bist, das ist der richtige Zeitpunkt. Er sagte, die Naugraha, die Gnade, die Swami über dich ergießt, erlebe sie und genieße sie und schöpfe einander daraus. Das waren seine Worte, die schönsten. Denk nicht darüber nach, zu welcher Zeit du gekommen bist, warum ich zu spät gekommen bin, warum ich zu früh gekommen bin, warum ich es nicht wusste. Viele junge Erwachsene sagen das. Oh, ich hatte nie Swami Darshan, ich bin so spät zu Swami gekommen. All diese Dinge. Herr Ratan Tata sagte, als er an seinem 85. Geburtstag zum ersten Mal Swamis Vortrag zuhörte, oh, er spricht mit so viel Kraft, oh, ich bin so spät zu Baba gekommen, ich bin so spät zu Baba gekommen. Herr Ratan Tata im Books and Publications Trust bereitet sich auf die Vorstellung von Vidya Vahini am nächsten Tag vor. Herr Ratan Tata beaufsichtigt die Vorbereitungen und sieht sich das Video an, das auf der Bühne gezeigt werden soll. Und das TCS-Team steht dort. Der Leiter des TCS-Teams war so nervös, dass er nicht mit Herrn Tata sprechen konnte. Die anderen übernahmen und begannen darüber zu sprechen und Herr Tata sieht sich dieses Video an und sagt, ich bin zu spät zu Swami gekommen. Das war auch bei mir so, wisst ihr, vor 15 Jahren. Es war eine Qual zu sagen, Swami, warum bin ich so spät gekommen? Er sagte, ich werde es dir zeigen. Ich werde es dir zeigen wie auf einem Bildschirm. Später tat er etwas noch Schöneres für mich. Und erst ein Jahr später erhielt ich eine teilweise Antwort auf diese Frage. Wo war ich? Warum war ich nicht dort? Wo war ich früher? Und er sagte, du warst in Shirdi. Ansprache im Saiprema Nilayam Riverside, Kalifornien am 24. November 2026.